Zur letzten Folge in diesem Jahr begrüßt sie Anna-Elena Knierich. Es ist die Rede von einem, Achtung schlechter Wortwitz, wahren Exodus. Seit der Übernahme durch Elon Musk verlassen immer mehr Menschen den Kurznachrichtendienst X, das ehemalige Twitter. Diese Austrittswelle erreicht seit der Wiederwahl Trumps einen Höhepunkt. Zahlreiche Kreative, Journalistinnen, Wissenschaftler und Institutionen haben der Plattform den Rücken gekehrt, weil diese kein Ort mehr für offenen Austausch sei, sondern, so heißt es in einem offenen Brief, ein Ort der Zensur, des Rassismus, Antisemitismus und des rechten Agenda-Settings. Elon Musk hat das Wesen der Plattform aber auch ganz formal verändert, zum Beispiel indem er die berühmte Zeichenbegrenzung aufhob. Kurzum, das legendäre Twitter, wie es einmal war, existiert nicht mehr und damit verschwindet auch die wohl kurzlebigste Gattung der Literaturgeschichte, die Twitter-Poesie. Weder das Feuilleton noch unser Sprachmagazin hat sich mit diesem Genre befasst. Es musste erst ein gedrucktes Buch darüber erscheinen, und zwar verfasst vom Schriftsteller, Büchner-Preisträger und Twitter-Poeten Clemens J. Setz, der mir jetzt zugeschaltet ist. Grüß Sie.
Guten Tag, hallo.
Sie haben öfter gesagt, dass Sie keine Gedichte mehr in Buchform, sondern nur noch auf Twitter veröffentlichen wollen, als es das noch gab. Erklären Sie mal, woran lag der Reiz für Sie, auf dieser Plattform zu dichten?
Ja, an der lebendigen und begeisterten Leserschaft, die es da gab. Das ist das Wichtigste. Und das klingt immer so provokant und stimmt ja auch nicht vollkommen, aber Gedichtbände haben ja so eine Leserschaft nicht. Es gibt dann die Ausnahmen dann. Es gibt Jan Wagner, der, weiß nicht, 50.000 Stück seines Gedichtbands verkauft und das gibt's. Aber sonst sind Gedichtbände eher eine Möglichkeit, Gedichte zu verstecken. Vielleicht ist es manchmal auch das Richtige, es kann ja sein, nur das war wirklich wunderschön an der Twitter-Welt, diese sehr, sehr begeisterte, freiwillige Beschäftigung mit gedichtartigen Tweets oder wirklicher Poesie und völlig neuen Formen, die gar nicht unbedingt eigenen Namen brauchen.
Ein ganz wesentliches Merkmal ist ja auch die Zeichenbegrenzung. Was hat das mit Ihnen gemacht, wenn Sie da eben sich auch kurz fassen mussten?
Ja, zuerst war es 140 Zeichen und das war, glaube ich, sehr wenig und genug Druck, dass eben dann so eine innovative neue Bewegung, kann ich nicht mal, oder eine Szene, ein gemeinsames Spiel entstehen konnte. Und dieses sich kurz fassen müssen und Dinge weglassen müssen, zum Beispiel alle bestimmten Artikel, so bin gestern Hause gegangen oder irgend sowas, ja, das ist den Leuten dann nach und nach aufgefallen, dass das zuerst einmal komische Effekte machen kann und dann sogar poetische Effekte. Poetische Effekte können auch komische sein, aber sie sind meistens mehr, sie haben größere Wucht, treffen uns auf so ganz vielen Ebenen. Und das sind meistens auch sehr verblüffend, ja. Und das kam tatsächlich aus dem Weglassen müssen bestimmter Wörter, Kurzschreibung, schnell, ganz schnell was hinschreiben müssen und dann das Imitieren dieser notgedrungenen Formen, die dann zu poetischen Formen werden. Das ist sehr schön, das mal live zu sehen, diese Entwicklung.
Im ersten Teil von Ihrem Erinnerungsbuch, Das All im eigenen Fell, versammeln Sie Ihre Gedichte, also Ihre eigenen, im zweiten Teil dann auch Werke von anderen Accounts. Entstanden sind sie alle zwischen 2015 und 2022 und Sie grenzen diese Twitter-Dichtung von der Lyrik ab, die in Büchern erscheint und für die es, Sie schreiben, berechtigterweise auch Preise gibt. Jetzt haben Sie schon ja ein paar Merkmale genannt. Was würden Sie noch sagen, sind die fundamentalen Unterschiede dieser beiden Gattungen und vielleicht auch der Personen, die Sie verfassen?
Die Personen waren zum Beispiel selten mit ihrem Klarnamen bekannt. Eine Ausnahme, die ich porträtiere, ist die Dichterin Carla Kaspari, die auch Buchschriftstellerin ist. Die anderen sind Avatare oder Persona, also eine Kunstfigur oder auch nur irgendein rätselhaftes Bild. Das heißt, das ist sehr ungewöhnlich für die heutige Zeit, eine anonyme Kunst mit Pseudonymen und mit gar keiner Lust, das zu verbinden mit einer Person, die verehrt werden soll oder zu der Geld fließen soll. Das ist ein großer Unterschied zu der Buchwelt. Aber ja, das war mal interessant, dass es also anonym war und auch in einigen Fällen wirklich getragen von einem tiefen Wunsch nach Anonymität. Und dann auch noch von einem sehr schnellen Finden zu der allergrößten Sprengkraft von Neuschreibung von Wörtern, das Experimentieren mit dem Sprachmaterial, was es schon gibt in der Literaturgeschichte auch. Aber da war der Weg dahin sehr schnell. Nicht so ein langsames Anbahnen und sich zuspitzen und so, sondern extrem schnell innerhalb eines halben Jahres waren die alle hochexperimentell. Es war eben eine sehr schnelle Revolution. Und auch wie alle schnellen Revolutionen ganz schnell wieder vorbei.
Schauen wir uns ein paar Gedichte mal an. Vielleicht fangen wir mit Ihren an. Es geht oft um Jahreszeiten, aber eben auch Alltagsbeobachtungen oder Fundstücke wie eine Kuckucksuhr. Sie reimen viel und gern. Sie schreiben, Sie hätten einen Reimzwang schon immer gehabt und diese Zeichenbegrenzung hätte das nochmal befeuert. Und oft sind es bei Ihnen eben klassisch gebaute Vierzeiler, zum Beispiel das Titelgedicht. Vielleicht wollen Sie uns das kurz vortragen.
Heute Abend roter Mond, Mars noch immer unbewohnt, aber dafür ziemlich hell, spür das All im eigenen Fell.
Es gibt auch noch darüber hinaus ungereimte, freie Gedichte. Vielleicht wollen Sie uns davon noch eins vortragen.
Okay. Videos von so rivalisierenden Giraffen, extrem trippy. Zwei Speiseröhren kämpfen gegeneinander. Jesus!
Also hier merkt man schon genau diesen Twitter-Style.
Das ist der Sound, ja, dieses so aufgeregte Mitteilen wollen. Und das vielleicht ein bisschen ruhigere. Ich würde manchmal gern eine Nonne falten in ein Sydney-Opernhaus.
Was mir auch gefällt, Saxophone letztendlich auch nur Ritterrüstungen für Aale. Einige ihrer Gedichte könnten auch in Buchform erschienen sein. Es gibt allerdings ein paar Merkmale, die wirklich diese Twitter-Poesie, diesen Sound ausmachen. Eine davon ist zum Beispiel auch das lineare Weiterdichten eines in einer Nachrichtenschlagzeile begonnenen Gedichts, schreiben Sie. Wie kann ich mir das vorstellen?
Das kommt aus der Lesart von Twitter. Also man scrollt dann so durch. Es gibt so einen endlosen Turm von chronologisch erschienenen Tweets von allen, denen man folgt oder die man vorgeschlagen bekommt. Und da ist häufig eben so, also irgendeine Zeile begonnen von einer Meldung von einem Nachrichtenportal. Und dann manchmal waren die so rätselhaft, rührend in ihrer Unvollständigkeit, aber manchmal auch so in einem perfekten Balladenstrophenform schon, dass ich das einfach dann immer weiter gedichtet habe. Ich kann auch eins vorzeigen, wenn Sie mögen.
Gerne, vielleicht aus der Schlagzeile Murmeltiere in Zweien zermatt.
Genau, das war eine ORF-Nachrichtenzeile. Murmeltiere in Zweien zermatt, die Dufourspitze schwankt. Vom Gipfelkreuz löst sich ein Lindenblatt, die Almen sind alle erkrankt. Murmeltiere in Zweien zermatt, was machen wir da nur? Was wird aus unserer Schreibwerkstatt und was aus Winterthur? Murmeltiere in Zweien zermatt und die Hälften stehen trostlos herum. Sie nagten sich an den Verhältnissen satt und auch am Publikum. Murmeltiere in Zweien zermatt, sie teilen es auf und sind froh. Der eine Nager erhält diese Stadt, der andere dieses Plateau. Murmeltiere in Zweien zermatt, sie nagten es einfach in zwei. Wer deshalb kein eigenes Haus mehr hat, steht vollkommen ratlos dabei.
Also eine ganze Ballade basierend auf drei Worten einer ORF-Schlagzeile.
Die bessere Geschichte, glaube ich, als die ursprüngliche.
Bestimmt.
Ich weiß nicht, aber es ist auch dann so ein absichtliches Missverstehen von Weltereignissen, was, glaube ich, in so einer ja doch sehr brüllend und tosend mit so global politischen Ereignissen um sich schmeißenden App wie Twitter sehr gesund war. Und das habe ich auch bei den Vorbildern von mir da immer gesehen. Sie haben irgendwas kommentiert, angeblich zum Thema, aber dann halt so ganz absichtlich missverstehend und sehr dadurch fruchtbringend poetisch. Das war sehr heilsam, glaube ich mal.
Im zweiten Teil des Buches würdigen Sie auch noch sieben andere Twitter-Poetinnen und Poeten, die vielleicht auch stilistisch etwas avantgardistischer sind,
ja,
weil sie
ja,
gängige
eindeutig.
Regeln wie orthografische oder grammatikalische brechen, dafür aber wiederum ganz eigenen sprachlichen Strukturen folgen. Wir sind ja ein Sprachmagazin, also schauen wir uns das vielleicht mal genauer an. Sie zitieren zum Beispiel Kurt Prödel, den Schlagzeuger der Band The Screenshots. Vielleicht können Sie uns da eine mal vorlesen und auch sagen, was daran auffällt sprachlich.
Ja, seine Tweets waren so parodistisch zuerst und dann hat er begonnen, etwas freier mit den Bausteinen, die er sich selbst so erarbeitet hatte, zu arbeiten. Also ich zeige mal, wie das funktioniert. Hier sind drei Tweets hintereinander, vielleicht eine gute Idee. Köln-Freibad. Ein Geschäftsmann bekommt einen Krampf. Eine arme Frau macht einen Köpper und rettet ihm. Sie verlieben sich, alle kommen zur Hochzeit, alle weinen. Köln, Starbucks, ein bettelnder Mann und ein Geschäftsmann bestellen. Dann die Namen werden aufgerufen, sie heißen gleich, es ist Zwillinge, beide weimen. Sonntag im Herbst, es ist nur noch zum Abfeiern. Also er hat dann dieses, es ist nur noch zum Abfeiern, an alles Mögliche dran geklebt. Oder alle Weimen. Es ist, also Weimen ist sozusagen die Fortentwicklung von Weinen. Das ist nämlich diese falsche Online-Rührung. Und Abfeiern. Und dann eine so eine Kurt-Brödel-Phrase war auch, muss jeder letztendlich selber wissen oder muss jeder selbst entscheiden. Und das kannst du an alles dran kleben und das wird dadurch wirklich entweder eine banale Aussage aber oder ein total leuchtende, neuartige. Also man kann, jeder kann es ja improvisieren, so wie Vergil ist der Verfasser der Aeneis, muss aber letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Das sind so Verfremdungseffekte, aber auch parodistische Effekte. Sie sind aber nicht eine eindeutige Pointe mehr, sondern sie zeigen eher, was die Sprache selber für komische Schrittfolgen macht und wie sehr dann das Denken so ein bisschen stecken bleibt und nicht ganz fließend weitergehen kann, sondern so kurz rausfällt aus dem Satz und ihn mal betrachtet als das, was er ist, nämlich etwas Gemachtes. Und das sind eben nicht neue Sachen. Das hat Gertrude Stein, Ernst Jandl, das sogar Wittgenstein gibt's da manches. Also es sind Sachen, die Menschen immer interessiert haben schon, glaube ich, vor allem schreibende Menschen und auch manches von der Sprachphilosophie. Und da kam das dann so frisch und neu erfunden wieder. Und ja, diese Kurt-Brödel-Verse, ich glaube, das war das wichtigste frühe Werk dort auf Twitter. Also 2016 oder 17, glaube ich, war das dann.
Was da auch auffällt in seinen Versen sind zwei Sachen. Also auch die Ziffer 1, die anstelle eines Artikels steht. Das hat man ja dann auch öfter in jugendsprachlichen Posts immer mal wieder entdeckt oder auch sogar manchmal im Sprachgebrauch. Mhm. Und auch diese Formulierung, alle weimen, das liest sich ja erstmal auch wie so ein Tippfehler. Aber solche Falschschreibungen oder auch die Falschverwendung von Artikeln, die kommen ja sehr häufig vor. Worin liegt da die poetische Kraft?
Es imitiert mal zuerst etwas, was auch unabsichtlich geschieht, nämlich in der Eile etwas falsch zu schreiben. Und wenn in der Eile falsch geschriebene Wörter genau die Wörter sind, auf die es im Text ankommt, nämlich die emotional am Ende stehende Bitte, die Message oder das wichtigste Wort in der ganzen Meldung, ist der Sprecher zuerst einmal selbst ein bisschen heruntergesetzt. Also ist jemand, der einfach nicht aufgepasst hat. Die Dringlichkeit seines Mitteilungsbedürfnisses war so hoch, dass er nicht mehr schauen konnte, was er tippt. Ja, das ist mal eine Veränderung der Glaubwürdigkeit der Stimme. Und die Veränderung der Glaubwürdigkeit einer Stimme ist immer wichtig, wenn man von Kitsch und von ausgelutschten so faden Phrasen schon überwachsene Felder der menschlichen Mitteilungsmöglichkeiten, wenn man das neu begrünen und neu beseelen möchte, wenn man das wieder frisch machen macht, sodass es, kitschig gesprochen, wieder ganz unverstellt zu Herzen gehen kann. Also ein Staunen über die Schönheit des Herbstes ist nicht mehr möglich, dass man so sagt, die Blätter fallen, es ist so schön im Herbst. Ja, das klingt jetzt nicht so interessant, aber man sagt, die Blätter fallen wieder, es ist einfach nur noch zum Abfeiern. Wird so viel hineingestreut an Irritation, dass man tatsächlich die ursprüngliche Empfindung wieder frisch empfinden kann. Also es ist also eine Art wieder zugänglich machen von Sachen, die durch allzu häufige formelhafte Verwendung schon unfühlbar geworden waren. Wie Staunen über Jahreszeiten, das Glück, dass ein neuer Mensch geboren wird, sich verlieben. Sachen, über die Dichter immer jetzt mühsam sprechen schon. Ist schwer zu sagen, ich liebe dich zu jemandem. Man kann es privat sagen und die Leute werden es einem verzeihen, dass man so unoriginell sich ausgedrückt hat. Aber wenn man eine Möglichkeit findet in diesem Twitter-Deutsch, ist es vielleicht viel herzlicher und echter und auch geborgenheitsstiftender vielleicht sogar. Ja. Mhm. Ich klinge ein bisschen kitschig, aber so empfinde ich es halt.
Sie nennen den Account Lunatic Absturz den größten Dichter auf Twitter, den Rambo der Twitter-Plattform sozusagen. Ich gebe eine kurze Kostprobe. Beste, als ich Palme kaufte und dann mit Kran über Wald abwarf. Schönes Bild. Yeah. Auch hier wieder eben grammatikalisch so nicht ganz korrekt. Was fasziniert Sie an diesem Dichter und was hat er geprägt, so auch sprachlich?
Er hat viele Sachen, glaube ich, kombiniert. Also es sind immer so rätselhafte Mitteilungen von einem unter starkem Druck stehenden Bewusstsein. Also der muss das dringend sagen. Und er hat bestimmte Formeln wie das Einleiten mit jetzt. So jetzt das machen oder beste als ich. Beste als ist, glaube ich, das kommt so aus so Rap-Twitter-Accounts von deutschsprachigen Rappern, glaube ich. Beste, wenn Fans mitsingen oder irgendwie solche Sachen war da. Und er hat aber eine komplette Einheit von Form und Inhalt. Das heißt, es ist nicht, wir hören ihm zu und dann lesen wir eine interessante Geschichte heraus. Es handelt nicht über etwas, es ist die Sache selber. Es ist selber eine Sache. Die Äußerungen sind das Kunstwerk. Also zum Beispiel das jetzt vertikal an Felshaften wie kleine Seestern. Wenn man sagt, jetzt möchte ich gern vertikal an einem Felsen haften, wie ein kleiner Seestern, es ist immer noch was da, aber es verliert fast alles vom Zauber. Nicht alles, es ist immer noch ein lustiges Bild oder so, man kann es sogar als Cartoon irgendwie sich vorstellen. Aber diese wirklich berührende Kraft dieser Zeile, jetzt vertikal an Felshaften wie kleine Seestern, durch die Falschheit, wie man es zumindest vom Alltagsdeutsch her gemessen, da entsteht wirklich erst diese untrennbare Einheit von Form und Inhalt. Ja. Und das ist meistens das Zeichen von großer Dichtung. Und leider, seine Tweets sind alle weg.
Ja, wie auch einige andere. In seinem Fall wurde er gelöscht. Vielleicht gehen wir später darauf nochmal ein. Ich möchte noch auf einen anderen Account auch zu sprechen kommen, den Sie aufführen, nämlich Computerfan 2001. Bei dem begann jedes Wort mit Großbuchstaben und auch hier wieder viele Tippfehler. Ganz fantastisch finde ich zum Beispiel dieses Gedicht, als mein Vater mich damals aus dem Ei gepellt hat.
Es ist schwer zu lesen, versuch's mal. Als mein Vater mich damals aus dem Ei gepellt hat, warf er mich sofort in ein Mathematikbuch. Ich sah mit Schale auf dem Kopf die Nummern. Also eine unglaubliche Kurzgeschichte, die da passiert, in gedruckt jetzt drei Zeilen, auf Twitter war es vielleicht eineinhalb, nur jemand wird also nicht geboren offenbar, sondern aus dem Ei gepellt, ich weiß nicht wie. Dann wird er in ein Mathematikbuch geworfen, als wäre das eine Art Teich. Und dann sitzt man so wie Calimero, diese Comic, das Vögelchen, das kleine Küken, mit der Eischale auf dem Kopf noch. Und was sieht er? Die Nummern.
Sie analysieren ansonsten auch, dass Computerfan 2001 sich häufig einer Logik, einer Bildkombination bedient, die man auch aus dem Haiku-Schreiben kennt. Zum Beispiel bei dem Gedicht, ich liebe es, in ein Fahrrad verwandelt zu werden. Vielleicht können Sie das erklären, was daran das Interessante ist, an dieser Bildkombination.
Ja, bei den klassischen Haiku, also die, ich weiß nicht, vor 700, 800 Jahren in Japan geschrieben worden, da geht es ja darum, dass man hat also ein erstes Bild, damit setzt man eine Erwartung, ein bisschen wie ein Witz bei uns funktioniert. Ne? Das Denken geht in eine Richtung und plötzlich kommt irgendwas anderes und dann muss sich das Denken, wird sich seiner selbst gewahr, ah, ich denke so, ich bin so ein Mensch. Und zugleich hat man etwas dann, das einen unterhält und in der ungewöhnlichen Kombination auch ein bisschen leichter im Kopf bleibt. Das ist so ein bisschen die so ins Zen oder in die Spiritualität gehende, ja, der Zweck von Haiku, daher kommt das. Aber bis heute, glaube ich, erfreuen uns solche ungewöhnlichen Sprünge in einem Fluss eines Satzes, wie zum Beispiel, ich liebe es, in ein Fahrrad verwandelt zu werden und dass ich dann nicht mehr schwimmen kann. Also ich glaube, niemand hätte den zweiten Teil logisch linear aus dem ersten abgeleiten können. Ich liebe es, in ein Fahrrad verwandelt zu werden, denn dann könnte man auf mir sitzen und meine Pedale treten oder so, ist das naheliegende. Und das ist okay, aber es ist, wenn man nur sagt, ich liebe es, in ein Fahrrad verwandelt zu werden, ist schon interessant, so als Satz mal, aber es ist noch ein bisschen unerlöst. Und dann kommt etwas, was niemand erwarten könnte, dass ich dann nicht mehr schwimmen kann. Das Erlöstwerden vom Schwimmen können. Endlich versinke ich. Das wird nicht linear von dem ersten vorbereitet. Und ich glaube, das ist sicher nicht absichtlich so gebaut, aber es ist jemand, der eine ungeheure, brillante Gespür hat für das sozusagen passend Fernliegende. Etwas, was genau passt, aber nicht linear vom davorliegenden Satzteil ableitbar ist. Ein bisschen abstrakt formuliert.
Sie nennen das Beispiel von Julia Knass, Account Lights Out. Die fing irgendwann an, die Frage zu stellen, ist das eins Literatur oder XXX, da konnte dann jedes beliebige Ding eingefügt werden. Eine Frage, die gewissermaßen zu einem poetischen Meme wurde. Wie entsteht so ein Meme? Was ist das Rezept dahinter?
Ja, es ist also etwas, was jeder sofort weiterdichten möchte. Meme ist einfach eine Idee, die sich fortpflanzt. Ursprünglich, glaube ich, heute heißt es auch häufig, wird schon falsch verwendet für ein Bild, das alle teilen oder so. Aber also ich nenne Memes da als Hohlformen für geformte Sprache. Also zum Beispiel, ich habe gerade ein Kinderbuch geschrieben über den Mopsfisch. Ja? Und das ist immer in so gereimten Zeilen. Mopsfisch groß, Mopsfisch klein, Mopsfisch steht auf einem Bein. Da hat man immer Mopsfisch 1, Mopsfisch 2 und dann Mopsfisch und Reim. Und meine kleine Tochter, die fast 3 Jahre ist, hat dann einfach angefangen, gestern so in der Küche Mopsfisch-Verse einfach zu improvisieren. So Mopsfisch sagt, Mopsfisch auch, Mopsfisch hat einen blauen Bauch oder so irgendwas. Und es, eben, das war sofort bewohnbar als Form für sie. Sie hat da sofort Spaß gehabt an dem Erfüllen dieser Reimvorschrift oder dem Rhythmus. Und Julia Knaas war für uns Erwachsene sozusagen genau so ein Genie. Es ist immer noch genial begabt dafür, eine Form zu finden, die sofort augenblicklich süchtig macht. Und man mag einfach sie immer wieder anwenden und hat befriedigende Pointe nach befriedigender Pointe danach. Leider habe ich da am wenigsten mitgeschrieben und am wenigsten bewahrt von ihrem auch leider vollkommen gelöschten Account. Sie hat Gott sei Dank einen kleinen Teil dann noch in so Bots auslagern können. Und jetzt auf Blue Sky schreibt sie auch wieder neue Sachen und typische Julia Knaas-Sätze. Also gestern hat sie, glaube ich, geschrieben, ist das noch Recherche oder schon ein Lifestyle oder sowas? Und ich meine, da fühle ich mich sehr wiedererkannt, weil ich auch jemand bin, der so in der Recherche manchmal so hineinkippt.
Jetzt haben Sie es auch nochmal angesprochen. Aus unterschiedlichen Gründen gibt es die von Ihnen gewürdigten Accounts teilweise nicht mehr. Entweder sie wurden wie Lunatic-Absturz von der Plattform gelöscht oder haben den Account selbst gelöscht. Vergänglichkeit ist ja eigentlich auch ein typisches Motiv in der Dichtung. Was bleibt denn von der Twitter-Poesie, abgesehen jetzt von Ihrem Buch?
Es bleiben ja schon auch einige alte Accounts und manche schreiben auch weiter nach der Löschung unter neuem Namen. Und eines zum Beispiel, das hätte ich vielleicht nennen sollen im Buch, das war eine Dichterin, die hieß das Yang Hoon. Die war hinreißende Dichterin und das wurde irgendwann mal auch wegen irgendeiner lächerlichen Regelübertretung, wurde sie auch gelöscht und ich habe aber nichts bewahrt von dem ursprünglichen Account. Schade irgendwie. Es ist die Gründlichkeit und die Absolutheit, mit der das verschwunden ist, für immer und das nirgends mehr finden können, ist neu. Das gibt es sonst selten selbst in der weit zurückliegenden Literatur. Also man kann die Lyrik der Sappho zum Beispiel nennen, aber ich meine, da findet man auch immer wieder kleine Erwähnungen, kleine Bruchstücke. Aber die Auslöschung, selbst wenn sie sehr, sehr leidenschaftlich betrieben wurde, dereinst historisch, aus irgendwelchen Gründen, Verfolgung, politische und so weiter, es ist doch die Leichtigkeit, mit der man etwas heute für immer verschwinden lassen kann. Es ist ja dann nirgends mehr gespeichert, auch bei Twitter auch nicht. Das ist 30 Tage und dann wird es gelöscht. Das ist neu und gespenstisch und leider ist es so schnell, dass die Leute es gar nicht bemerken dann. Sie vergessen es wirklich. Es ist dann so ein Orwellsche Momente, wo die Leute sagen, das hat es nie gegeben. Und das würden sie vielleicht nicht machen, wenn die Sachen nur verschwinden würden in Archive. Als Twitter oder als Blog oder so irgendwie ist es sehr schnell weg und kommt nie mehr wieder, wenn nicht die Person selber sich die große Mühe gemacht hat, das selber noch zu speichern. Und das ist doch etwas, worauf unser Nervensystem nicht vorbereitet ist, zumindest meins nicht. Ich finde es beleidigend, dass ich mir an vieles nur noch erinnern kann, dass ich nicht zurückblättern kann in diesem Korpus, der jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr erwünschten oder was auch immer Dichtung. Das ist ja Blödsinn. Das kann ich nicht akzeptieren als Zustand. Gegen den kann ich nur anjammern und anmeckern.
Und was ist es, was Sie gerne möchten, was die Nachwelt über Twitter-Poesie als ja, Literaturgattung in Erinnerung behält, wenn sie eben jetzt schon so am Verschwinden ist?
Es wäre mir sehr recht, wenn man sich einfach nur ein bisschen erinnern könnte. Ich glaube, da bin ich schon zufrieden. Ich mag nicht die Erinnerung selber und ihr Aroma und ihre Richtung oder ihre Gestalt vorgeben. Nur ein Gedanke selbst genügt schon an dieses doch schöne und, glaube ich, irgendwie sehr einzigartige Phänomen, das sich so bestimmt nicht so leicht wiederholen wird. Aber es wiederholt sich in ganz anderen, sehr verblüffenden Nischen gerade jetzt. Also da käme man nie auf die Idee, wo sich poetische, literarische oder romanartige Formen neu bilden, abseits der Literatur, wie zum Beispiel in den Fan-Modifikationen bekannter Computerspiele wie Doom zum Beispiel, Doom-Modding. Da bin ich gerade sehr beim Tauchgang da. Und da machen die Leute das nach, was eigentlich Literatur kann, Poesie und Erzählungen, und merken es gar nicht. Und ich bin ganz stolz, da kriegst du einen väterlichen Stolz fast schon auf die jungen Menschen, die das da machen. Und beobachte es dann, vielleicht mache ich irgendwann mal ein Buch, dann ein wichtigtorisches, das Feuilleton erreichende Buch daraus. Aber ja, es ist schön, dass es der Gestaltungswille nicht abstirbt mit dem Unwichtigwerden des Buches an sich. Der Hunger auf Poesie ist immer noch da und die Lust daran ist Gott sei Dank immer noch da.
Vielleicht sollten wir einfach alle auch ein bisschen mehr die Augen offen halten, um Poesie in kleinen Formen auch zu entdecken. Vielen Dank, Clemens J. Setz, der eine kurze Geschichte der Twitter-Poesie verfasst hat und damit dieser aussterbenden Literaturgattung auch ein Denkmal gesetzt hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Möglichkeit.
Das All im eigenen Fell ist bei Suhrkamp erschienen und liest sich sehr kurzweilig und unterhaltsam, falls Sie sich in der Weihnachtszeit mal etwas andere Poesie zu Gemüte führen wollen. Damit schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Die nächste Ausgabe sozusagen gibt's am 2. Januar.